Werbung. Fonds und Mensch Software. Sie stehen in einem Buchladen der 100.000 Aktienfonds und fragen sich, welche Bücher für Sie geeignet sind? Wir geben Ihnen ein qualitatives Muster an die Hand, damit Sie 3 bis 4 Aktienfonds finden, die zu Ihnen passen. Es zählt nur Ihre Persönlichkeit, sonst nichts. Wir sind produktoffen und neutral. Probieren Sie kostenlos unsere Software. Gehen Sie jetzt auf www.fondsundmensch.de. www.fondsundmensch.de. Ja, dann vielen Dank, Herr Schneider, Ulrich Schneider, dass Sie es geschafft haben in meinem Podcast. Sie sind ein deutscher Verbandsfunktionär. Sie waren Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und Sie haben auch Bücher veröffentlicht, unter anderem auch vor kurzem ein neues Buch. Und bevor wir, sage ich mal, auch einsteigen bei den aktuellen politischen Themen, wollte ich einmal fragen, wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, in diesem Bereich zu gehen, also sozusagen auch aktiv Interessensvertretung eigentlich zu machen für auch Menschen, die letztlich in der Gesellschaft auch benachteiligt sind oder zumindest nicht die gleichen Chancen haben, weniger und geringere Einkommen haben und wie sie quasi in diese Rolle auch geschlüpft sind, sozusagen Vertreter für diese Gruppe in der Gesellschaft zu werden.
Das ist ein langer Weg gewesen, aber ich will versuchen, ihn kurz zu fassen. Die ganze Sache beginnt eigentlich mit den Pfadfindern. Ich komme aus einem sehr katholischen Arbeiterhaushalt aus dem Ruhrgebiet. Und als kleiner Junge war ich dann bei den Pfadfindern, bei den Wölflingen später, dann bei den älteren Pfadfindern und bei den Pfadfindern. Ja, da war das so, dass unser Kaplan schon immer sehr darauf achtete, dass wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Wir mussten alte Frauen besuchen, die alleine leben, vor denen er einen Eindruck hatte, die sind einsam und mussten den Kaffee vorbeibringen und gucken, wie es ihnen geht. Wir haben zusammen Kinder und Jugendliche besucht, die in obdachlosen Unterkünften lebten, um hier zu schauen, wie es ihnen geht und was man da machen kann. Also im Grunde genommen bin ich durch die Pfadfinder sehr, sehr schnell dazu erzogen worden, einfach mal die Augen aufzuhalten, zu gucken, ob es auch Leute gibt in meinem Umfeld, denen es nicht so ging. Ja, und über die Pfadfinder wollte ich auch gerne Jugendarbeit machen und habe gedacht, da kannst du vielleicht auch beruflich dann später mal einsteigen. Habe Erziehungswissenschaft studiert, habe beim Kinderschutzbund am Sorgentelefon gearbeitet, für den Kinderschutzbund Spielplatzbetreuung gemacht. Ich habe dann ein Uni-Projekt geleitet, auch wieder mit Familien in einem sogenannten sozialen Brennpunkt, also sogenannte obdachlose Familien, die keine Mietverträge haben, sondern so ein paar Nutzungsverträge für schlechte Wohnungen. Ja, sowas habe ich gemacht und da wollte ich auch eigentlich weitermachen, ganz praktisch, mit Kindern und Jugendlichen, weil ich auch den Eindruck hatte, das ist auch eine gesellschaftspolitische Arbeit, die ich da mache, denn Jugend sind nur unsere Zukunft. Und wenn die Jugend da sitzt, man hat Kinder, das sind die, die in 20, 30, 40 Jahren das Sagen haben werden. Und das sind die, die unsere Gesellschaft gestalten und ja, die es ausmachen werden, ist dieses eine lebenswerte Gesellschaft für alle oder nicht. Und deswegen habe ich meine Jugendarbeit immer auch als sehr politisch begriffen. Aber dann bin ich reingeschlittert, muss man sagen, ins Funktionärstum, weil mein Doktorvater, bei dem ich promoviert hatte an der Uni, Vorsitzender wurde des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und mich 1988 fragte, ob ich Lust hätte mitzukommen. Da war ich also gerade 30 und ich fand es interessant, mal jetzt Hilfe und Wohlfahrtsdinge von einer ganz anderen Seite zu erleben. Ich dachte, okay, gehst mal mit nach Frankfurt und hätte nicht gedacht zu dem Zeitpunkt, dass ich 36 Jahre dann bei diesem Verband bleiben werde, also mein ganzes Berufsleben. Und beim Verband selber habe ich halt unterschiedliche Sachen gemacht. Ich war erst der persönliche Referent, sozialpolitischer Referent, musste den ersten Armutsbericht verfassen. Dann fiel die Mauer, ich wurde DDR-Beauftragter und habe mich um die Landesverbände in Ostdeutschland kümmern müssen. Und irgendwann, 1999, wurde ich dann Hauptgeschäftsführer. Das ging dann 25 Jahre. So bin ich reingeschlittert. Aber Ausgangspunkt war wirklich mein katholisches Arbeitermilieu und die Pfadfinderei.
Okay, also da kam es dann schon so her. Und das hat ja auch dann vielleicht eine Art Ursprung, wo man dann vielleicht auch merkt, das hat ja auch ein bisschen was mit an sich, gut, wenn Sie sagen, einen katholischen Ursprung irgendwo, hat das auch was zu tun mit Nächstenliebe auf der einen Seite, wo man auch sagt, man möchte auch irgendwo anderen Leuten helfen, grundsätzlich, oder dass man auch ein Gerechtigkeitsempfinden hat in der Gesellschaft, was vielleicht so noch nicht ausgeprägt genug ist und das ist da noch nicht genug, oder hatten Sie damals das Empfinden, dass es nicht genug Interessensvertretung gibt, eben um insbesondere Gruppen zu repräsentieren, die vielleicht gar nicht die Möglichkeit haben, ja, eine Stimme zu bekommen.
Ja, ich denke mir gerade auch, mein Vater wurde mir klar, als ich als Jugendlicher mir über seine Biografie Gedanken machte, dass hier Menschen eigentlich Zeit ihres Lebens etwas ja, brutal formuliert verarmt worden sind. Wenn ich mir die Biografie meines Vaters anschaue, er ist 1950 geboren, auch als Arbeiterkind, und dann hat er eine Ausbildung gemacht, Bilder-Einrahmer war er. Binder, dann kam sofort der Arbeitsdienst, dann kam die Wehrmacht, das kam der Krieg, er war Friedheimkehrer, er kam erst Anfang der 50er Jahre aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurück. Er hat dann hier irgendwie versuchen müssen, Fuß zu fassen und hat sich wirklich krummerlocht. Er hatte zum Teil zwei Jobs gemacht. Er ist nachts bei der Wach- und Schließgesellschaft unterwegs gewesen und tagsüber war als Bierfahrer tätig, also hat Getränke ausgefahren, später Maschinist in einem Klärwerk, also ganz harte Arbeit, mit dem, ja, dann mit dem Schicksal, dass er viele seiner Generation teilten, dass er nicht mal das Rentenalter erreichte. Er war verschlissen. Und gedankt hat es ihm eigentlich, so nie einer. Und das hat mich als Jugendlicher unheimlich zornig gemacht. Und auch festzustellen, das ist ja kein Einzelschicksal, das hat ja so Themen gehabt, das Ganze. Und da hat sich bei mir schon auch gepaart, einmal, klar, ich will was an diesem System ändern, was so fürchterlich ungerecht ist und ja Menschen so verheizen kann. Und andererseits, weil wir vorhin eine Barmherzigkeit hatten, ich hatte immer auch einen Gerechtigkeitsbegriff, der großzügig war. Also wir haben ja heute das Problem, wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, ist ja alles immer so Pepita. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und alles wird ganz genau berechnet. Alles muss hinter der 10. Kommastelle gerecht sein. Und ich denke, beim Barmherzigkeitsbegriff, der war für mich als Katholik immer sehr wichtig, lässt man auch mal 5 Grade sein. Und das, glaube ich, habe ich bis heute.
Okay, absolut, auch vollkommen nachvollziehbar. Aber es ist ja natürlich auch so, dass in der Gesellschaft natürlich viele Jobs oder in der Vergangenheit natürlich viele Jobs auch also harte körperliche Arbeit waren und das ja auch ein bisschen weniger wird. Also dass das ja auch ein bisschen nachlässt, dass sich das ja auch durch technologischen Fortschritt, sage ich mal, sich da auch Möglichkeiten ergeben, dass Menschen nicht mehr so hart körperlich arbeiten müssen, wie es vielleicht vor 40 oder 50 Jahre der Fall gewesen ist, oder sind Sie der Meinung, es ist
Also
trotzdem noch ein Problem?
ich meine, man kriegt es nicht ganz weg. Ja, körperliche Arbeit wird benötigt, aber ich denke, wer jetzt mal auf dem Feld geguckt hat, wie Spargel gestochen wird, also mein lieber Mann, oder wer einfach, wenn ich morgens zur Arbeit gehe und sehe, wenn hier die Straßen auch gerissen werden und da die Jungs im Tiefbau rumlochen und die dicken Steine wegschleppen und sowas, ey, das ist Knochenarbeit. Wenn jemand mit gerade jetzt bei diesem Heißsommer bei diesen Temperaturen irgendwo aufs Dach muss als Dachdecker, das ist sauharte Knochenarbeit. Also wir haben die nach wie vor. Und das ist die ganz offensichtliche Knochenarbeit. Und es gibt auch Berufe, wo man es erstmal nicht so vermutet, aber wenn man sie kennenlernt, wo man auch sagen muss, hey, boah, ist das ein wahnsinnig Maloche. Zum Beispiel der Pflegeberuf. Wer mal in Pflegeheim gearbeitet hat, und diese Mischung kennengelernt hat aus wirklich hartem Stress und dann körperlicher Anstrengung. Das ist Knochenarbeit. Wir haben viel Knochenarbeit. Ja. Und wir haben richtig eine Teilung, die ich schon als Kind gelernt habe. Mein Vater hat immer gesagt, mach Schulabschluss, dann musst du Arbeiter, Geh zur Realschule, wenn du das schaffst, dann brauchst du die Hände nicht mehr schmutzig machen, dann gehst du ins Büro und solltest du Abi schaffen, dann bist du sowieso jenseits von Gut und Böse. Also das ist heute noch ähnlich.
Also das ist auf jeden Fall noch nach wie vor realistisch oder auch die Realität, sage ich mal, so wie die Wirtschaft halt noch funktioniert. Auch, ich glaube auch, wenn man sich zum Beispiel die Automobilindustrie auch anguckt, da auch selbst da ist es ja so, dass Menschen da, auch wenn es da, dass ja Firmen sind, sage ich mal, die bessere Möglichkeiten haben, technisch mit Arbeiter zu unterstützen, da trotzdem noch auch viel Handarbeit ist und viel, selbst wenn technisch es unterstützt wird, dass Sitze in ein Auto reingehoben werden mit einem Kran oder so, dass die Menschen doch trotzdem das dann noch irgendwie reinbuxieren müssen. Und das ja auf Dauer, wenn man sowas ja jeden Tag macht und das für 20 Jahre, sich das trotzdem körperlich krass äußert. Also, das ist
Leist.
trotzdem verschleißt, ja. Genau.
Ja, so ist es, das verschleißt. Klar. Und ich meine, wir haben viel gemacht, um diese ganzen Berufe zu erleichtern. Man setzt ja Robotik ein, wo man kann. Nur auch das ist ja für unser Wirtschaftssystem ein bisschen prägend. Wenn Robotik eingesetzt wird, wenn Computer eingesetzt werden oder der neueste Trend, wenn KI eingesetzt wird, ist es dann nicht in erster Linie zur Entlastung derer, die die Arbeit machen. Oder dass die mehr Freizeit haben oder ähnliches. Nein, es geht dann die Frage, wie lässt sich dadurch Profit maximieren? Und das heißt, dass alle diese ja erstmal Fortschritte auch immer wieder Opfer erzeugen, in Form ja häufig von Arbeitslosigkeit. Und das ist die Kehrseite dieses Systems.
Und ist es so, dass das natürlich ist das ein Problem auf der einen Seite, aber ist es nicht auch ein Stück weit Realität, in der wir auch nach wie vor leben, dass wir noch nicht vielleicht auch an dem Punkt sind, wirtschaftlich, dass wir in der Lage sind, Menschen so zu entlasten? Ich meine, Deutschland ist ja ein sehr wohlhabendes Land im Vergleich zu anderen Ländern weltweit. Und das, selbst wenn hier ist dennoch auch eklatante Unterschiede gibt, also einerseits was die körperliche Belastung angeht von Menschen in der Arbeit, aber auch die Einkommensschere, die ja auch sehr groß ist, das ist das einfach auch ein Realitätsproblem der Gegenwart, der Moderne auch ist, weil wenn es in so einem Land wie Deutschland anscheinend so solche Lücken gibt und auch solche Scheren zwischen Arm und Reich entstehen, was ist dann erst in Ländern im globalen Süden? Da ist es ja noch viel extremer teilweise. Also das heißt, es ist ja schon ein Beispiel dafür, wie es in der Realität eigentlich nicht optimal läuft.
Das ist ja auch noch, ich meine, dass wir extreme Schere haben zwischen Arm und Reich, ist ja nun wirklich, zumindest in unserem Kulturkreis, ja nun ewig. Sei es der Adel, der irgendwann Bauern ausbeutete praktisch, und anderes bis hin jetzt zu modernen Formen, wo man hingeht und was als Gehaltsscheren hat, die so aussehen, dass ein DAX-Vorstand das Hundertfache mehr noch von dem hat, was seine Mitarbeiter haben letztlich, was da auch völlig bizarr ist, was da gar nicht mehr nachvollziehbar ist, das ist Realität einfach bei uns. Und sie hat das vorhin so formuliert, dass wir auf einen Punkt zubewegen, dann wir bewegen uns ja im Gegenteil in eine immer weiter auseinandergehende Schere. Das ist ja das Problem, womit wir es in Deutschland zu tun haben, sind die Einkommen. Es ist noch immer beim Vermögen. Beim Vermögen ist es so, dass in Deutschland mittlerweile das reichste 1%, also eine überschaubare Zahl von Familien in Deutschland, etwa ein Drittel des gesamten Vermögens innehaben. Die reichsten 10% von oben geschaut haben zwei Drittel des gesamten Vermögens, während die unteren 40% entweder von der Hand in den Mund leben oder Schulden haben. Das ist die Realität. Wir haben eine ungeheure offene Schere. Und weil Sie vorhin den Vergleich machten mit Ländern aus der südlichen Halbkugel, was die Vermögensungleichheit anbelangt, ist Deutschland mitführend. Also wir haben vergleichbare Ungleichheit bei Vermögenssituationen noch in einigen afrikanischen Ländern, aber das war es dann auch schon. Der ganz überwiegende Zahl der Länder auf dieser Welt haben weniger Ungleichheit als Deutschland. Das ist einfach so.
Und das ist genau, das ist auch was, wo man vielleicht auch mal lernen kann, auch vielleicht auch von europäischen Nachbarstaaten zum Beispiel. Also da wird ja auch manchmal als Beispiel Dänemark manchmal gebracht, wo man
Ja.
sagt, das ist eine Gesellschaft, die ist ausgeglichener. Also wie kann es sein, dass
Hier
das
sieht es aus.
dann, ja, dass dann so
Naja,
Unterschiede gibt in Europa zwischen Deutschland und Dänemark, sind ja Nachbarländer, also dass das da dann doch auch große Unterschiede gibt.
naja, weil die, sagen wir mal, den freien Markt nicht haben so wüten lassen, wie wir es in Deutschland getan haben, in den letzten Dekaden. Wir haben in Dänemark oder in Schweden oder in den Niederlanden, in Norwegen, wir haben wesentlich höhere Steuerquote, höher als in Deutschland. Wir haben höhere Abgabenquote, das heißt, die Menschen müssen mehr abgeben, letztlich von dem, was sie einnehmen. Und in Deutschland wird immer gesagt, wenn man das tun würde, wird sofort die Wirtschaft zusammenbrechen, dann passiert nichts mehr. Interessanterweise, von den Ländern, die meisten Länder in der Europa, die eine höhere Abgabenquote haben als Deutschland, also Österreich auch, eben, wie ich schon sagte, Niederlande, Luxemburg, das sind Länder, die haben auch gleichzeitig ein höheres Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Das heißt, die Leute erwirtschaften pro Kopf mehr. Und das ist, glaube ich, der Mythos, mit dem auch aufgeräumt werden muss, dass nämlich mehr Sozialstaat, mehr Infrastruktur, und das kostet ja alles Geld, das muss ja irgendjemand zahlen, dass dieses dazu führen würde, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Also die skandinavischen Länder und andere Länder zeigen uns, dass es genau andersrum ist. Gesellschaften, die mehr Gleichheit haben, nicht so extreme Spreizungen wie in Deutschland, sind deutlich erfolgreicher.
Das ist auf jeden Fall so. Und also je ausgeglichener eine Gesellschaft ist und je mehr der Großteil, sage ich mal, daran partizipieren kann, an einem Wirtschaftswachstum, desto mehr Wohlstand kann ja dann auch noch in der Breite generiert werden. Weil wenn es nur an punktuell generiert wird, dann hat ja ein Großteil davon auch nicht so viel. Und das ist vielleicht auch mit einem Grund, warum auch Länder oder auch Bevölkerung in Skandinavien auch als glücklicher ja eingeschätzt werden, zum Beispiel von der Lebenszufriedenheit. Dass das auch damit zusammenhängen kann.
Eindeutig so, wenn wir uns die Untersuchungen, die ja fast jährlich rauskommen, anschauen, wo sind die Menschen eigentlich am glücklichsten, dann sind das in der Tat die Menschen in den Ländern, wo mehr Gleichheit ist. Und da gibt es ja auch interessante Theorien, warum ist das eigentlich so? Unter anderem auch deshalb, weil in solchen Ländern weniger Konkurrenz herrscht, mehr Miteinander und deshalb auch weniger Abstiegsängste von Menschen. Das heißt, die haben insgesamt weniger Stress, Grundstress. Und sowohl die Reichen wie die Armen haben weniger Grundstress. Und deshalb ist in diesen Ländern ja der Glücksfaktor deutlich höher.
Es ist ja so, in Deutschland, also es gibt ja also einen relativ großen Anteil der Bevölkerung, die leben wirklich also in Armut und denen geht es nicht so gut, die können auch nicht daran teilhaben an dem allgemeinen Wirtschaftswachstum und es ist auch ungleich verteilt. Und Sie schreiben ja auch, Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Krise, das Versagen einer Republik. Und da beschreiben Sie auch zum Beispiel, wie es um unterschiedliche Gehaltsstufen geht in Deutschland, auch unter anderem, dass zum Beispiel Chefärzte auch deutlich mehr verdienen als zum Beispiel das Pflegepersonal oder die Krankenschwestern im Krankenhaus, teilweise irgendwie das 10- oder 12-fache, aber dass so ein DAX-Konzern oder noch extremer ist diese Lücke, obwohl Chefärzte, sage ich mal, schon enorm viel verdienen. Und dass das aber auch ein Systemproblem ist. Aber gibt es dafür Lösungen oder Möglichkeiten, wie man das so hinbekommt, dass am Ende die Bezahlung besser wird für normale Pflegekräfte, zum Beispiel im Pflegesektor und Gesundheitssektor, damit der Job auch attraktiver wird, nicht nur für deutsche Fachkräfte, auch für ausländische Fachkräfte, die kommen, um hier zu arbeiten?
Na, ich denke, wir haben mehrere Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Das eine ist, wenn wir uns die Gehaltsspreizungen anschauen und diese wirklich extremen Gehälter, die gezahlt werden bei DAX-Konzernen. Wir alle kennen oder haben ja in der Presse jetzt auch wieder gelesen von den geradezu empörenden Gehältern und Zulagen, die sich die Bahnvorstände gönnen, die bei anderen DAX-Konzernen bezahlt werden. Dann wäre es zum Beispiel ein ganz simples Mittel zu sagen, okay, ihr könnt denen ja eure Millionen zahlen im Jahr, wenn ihr denkt, ihr habt es, ihr Aktionäre, aber Es kann nicht alles von der Steuer abgesetzt werden. Das Verrückte ist ja, wenn die eine Million zahlen einem Vorstand, dann sind das eine Million Betriebsausgaben, die nicht mehr versteuert werden müssen. Und da hätte der Staat beispielsweise die Möglichkeit, im Steuerrecht zu sagen, also alles, was ihr den Menschen über 200.000 im Jahr zahlen wollt, ist euer Privatvergnügen und das wird dann nicht mehr abgezogen vom Ergebnis des Betriebes, sondern wird dann auch voll weiter versteuert. Das wären so Möglichkeiten, wie man rangeht. Man könnte auch hingehen und sich überlegen, dass man in solchen großen Konzernen sagt, okay, die Spanne zwischen dem Niedrigstverdiener bei euch und dem Höchstverdiener ist ein Faktor X. Der muss eingehalten werden. Alles, was darüber hinausgeht, wird voll versteuert. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man hier ein bisschen zügeln könnte. Und dann würden sich insgesamt die Spreizungen wahrscheinlich verringern. So, jetzt die Frage, aber dann haben ja möglicherweise die, die am unteren Ende sind, noch immer nicht mehr Geld. Wie kann man also dafür sorgen, dass die mehr Geld haben? Ja, da gibt es das eine probate Mittel, das ja gerade aktuell diskutiert wird, wieder Mindestlohn rauf. Auf 15 Euro ist die aktuelle Forderung, die aus der Linken kommt, der SPD kommt, von Gewerkschaften kommt. Das sind ungefähr 10 Millionen Beschäftigte betroffen, die unter 15 Euro die Stunde verdienen. Und hier könnte man richtig, richtig anpassen und unterste Gehälter zusammenfügen. Und was ist mit denen, die halt über 15 Euro verdienen, aber trotzdem im Grunde genommen mit Blick auf das, was sie leisten, unterbezahlt sind, wie etwa Erzieherinnen, Pflegekräfte, also aus die Branche, aus der ich komme, dann geht das nur, indem hier schlicht eine bessere, ja, wie man sagt, Refinanzierung durch die öffentliche Kassen, Pflegekasse, Kommunen und so weiter sichergestellt wird. So, dann ist die Frage, wo sollen die das Geld herbekommen dafür, wenn da besser bezahlt wird? Und da sind wir bei dem Uralt-Thema der Umverteilung. Da müssen wir, und da zieht sich der Kreis, an dieses Prozent ran oder an dieses 10% ran der Reichsten, die als halt 2/3 des gesamten Vermögens auf sich vereinen. Anders wird es nicht gelingen. Ein dickes Brett. Politisch natürlich ein Minenfeld.
Also das heißt, auch was Vermögensteuer angeht, würden Sie da auch sagen, weil das ist ja auch zum Beispiel etwas, was ja in Deutschland nicht so stark angegangen wird, das Thema, oder zumindest das ist ja auch was, wo extrem viel Lobbyinteresse da ist, dass das eben nicht so angegangen wird. Oder auch Kapitalertragsteuer, so ein Beispiel, ist ja nur 25%. Einkommensteuer liegt ja im Schnitt bei über 40% teilweise. Also dass man zumindest Kapitalerträge ein bisschen höher besteuert, oder ist das was, weil das wäre eine Möglichkeit, weil das ja im internationalen Vergleich, in Deutschland ist ja die Kapitalertragsteuer extrem gering. Also in anderen Ländern,
Ja.
in der Schweiz zum Beispiel, ist sie, glaube ich, sogar höher. Und dass man das ein bisschen anpasst.
Bisschen, warum immer so zaghaft? Wir müssen da richtig kräftig zulangen. Also ein bisschen Anpassung ist das nicht getan. Sie haben ja völlig recht. Wenn man sich anschaut, wie sind eigentlich, wie ist der Anteil der vermögensbasierten Steuern, wie man das nennt? Also die Vermögenssteuer, das ist Grundsteuer, darunter fällt aber auch zum Beispiel die Kfz-Steuer, also immer wo ich Steuern auf Vermögen zahle, wie ist eigentlich der Anteil am Bruttoinlandprodukt und da stellen wir fest, dass Deutschland da ganz unten rangiert, USA, die Schweiz, Luxemburg und viele andere langen da wesentlich härter zu als die Bundesrepublik. Und das sind ja nun wirklich keine sozialistischen Länder, kann man nun nicht behaupten. Das heißt, wir haben richtig Luft nach oben. Insgesamt in der EU wird insgesamt deutlich mehr vom Vermögen besteuert als in Deutschland. Das ist die Vermögenssteuer. Andere Länder haben sie. Wir haben sie 1996 mal abgeschafft. Sie wird nicht mehr erhoben seitdem. Aber wir hatten sie und sie hat gut funktioniert. Das ist neben der Vermögenssteuer, die Erbschaftssteuer ist ja auch so ein Unding. Bei uns werden im Jahr 300 Milliarden Euro vererbt. Jedes Jahr. Und die effektive Besteuerung liegt bei 3%. Also nackter Hohn. Wenn man sich sie anschaut, Sie haben die Zahl ja genannt, dass bei normalen Erwerbseinkommen bis 42% besteuert wird. Kapitalertragssteuer hatten Sie auch genannt, ist so ein Punkt, 25% pauschale Besteuerung. Einfach deshalb, weil man Angst hatte, dass sonst ja, gerade im Ausland angelegte Gelder hier nicht angegeben werden und so weiter. Das war damals auch ein Argument. Mr. Steinbrück, der Finanzminister, hat immer gesagt, 25% von X ist besser als 50% von nix, wie er immer argumentierte. Aber mittlerweile ist der Datenabgleich zwischen den Ländern, sind die Steuerübereinkünfte zwischen den Ländern so gut, dass man im Grunde genommen auch zu einer fairen Besteuerung wieder zurückkommen könnte. Die Schlupflöcher sind wirklich zu größtenteils geschlossen.
Müsste man nicht auch da vielleicht, oder das wäre nur so ein Argument, was ich jetzt bringen würde, weil es ja auch international, also wie Sie sagten, es gibt ja viele Möglichkeiten, Gelder international zu parken, wirklich günstig, auch mit so teilweise 1% Steuern oder weniger weltweit, das auf den Bahamas oder Virgin Islands oder irgendwo auf Mauritius oder so in irgendwelchen Briefkastenfirmen, also für sehr hochvermögende Menschen ist das möglich, die solche Vehikel nutzen. Die werden ja dann auch durch Anwaltskanzleien beraten, die das wissen, wie das funktioniert. Und das ist ja auch nicht schwer, denke ich, eine Briefkastenfirma aufzubauen, sage ich mal, um da auch wirklich Steuervermeidung bis zum letzten 0,0% sozusagen zu ermöglichen. Und dass man da mehr internationale Kooperation auch braucht, also sprich EU auf EU-Ebene und auch in Kooperation mit den Amerikanern zum Beispiel, weil das ja letztlich auch die Länder sind oder die Wirtschaftsräume, wo die meisten wirklich diese High-Net-Worth-Individuals, also diese hochvermögenden Individuen, die Vermögen von 100 Millionen Euro oder mehr haben, dass die solche Möglichkeiten nicht mehr haben, weil das ja wirklich auch was ist, wo man sagen muss, dass da enorm viel Geld einfach am Staat dann auch vorbeigeht, wo es diesen Menschen nicht wehtun würde, eine gewisse Steuer zu zahlen. Weil häufig ist ja auch schon so ist, dass Leute, die in Deutschland als Millionär gelten, wenn sie zum Beispiel einen kleinen Handwerksbetrieb besitzen und vielleicht ein Eigenheim, dann kann man das schon als einen Millionär bezeichnen, aber es ist keine Person, die eine Steuervermeidungstaktik auf den Bahamas anwenden würde, weil diese Menschen solche hohen Einkommen nicht haben. Aber dennoch, wenn es eine gewisse Art von Besitz gibt, die doch relativ schnell als vielleicht schon irgendwo in diesem Bereich eines mehr oder weniger Millionärs fallen würden, obwohl sie keine 1 Million auf dem Konto liegen haben, und man ja doch dann da nochmal unterscheiden muss irgendwo zwischen, also um wen geht es dann am Ende? Und das sind ja dann doch relativ wenige Menschen eigentlich.
Also diejenigen, die gerade beschrieben wurden, Handwerksbetrieb, natürlich kommt er schnell auf 1 Million. Wenn er die entsprechenden Gerätschaften hat, die er braucht, die Maschinen, die er braucht, etc., dann hat er möglicherweise im Betrieb auch das relativ schnell zusammen. Nur er wird ja darauf nicht besteuert, muss man auch sagen. Das ist das Kapital, was er hat, mit dem er sein Gewerbe betreibt. Und da fällt ja erstmal nichts an. Was da besteuert wird, ist der Gewinn, den er aus seinem Unternehmen holt. Und wenn er ein Haus noch besitzt und dieses bewohnt, dann hat er halt die Grundsteuer zu entrichten. Also da hält sich alles in Grenzen. Wir reden jetzt wirklich von den Steuervermeidern im großen Stil. Da haben Sie völlig recht, wir müssen unterscheiden. Und das sind natürlich diejenigen, die insbesondere ihr Geld ja auch als Geldvermögen halten. Wir haben also Aktien und anderes, was auch ziemlich schnell man durch die Welt schicken kann, im Zweifelsfalle, und auch irgendwo unbemerkt parken kann. Und Sie haben sich die Antwort praktisch schon gegeben, dass wir sind da gut vorangekommen, aber wir müssen international weiter voranschreiten. Wir müssen wirklich auch das letzte Schlupfloch, das da ist, dicht machen. Und wir müssen weiterhin dafür sorgen, dass auch die ganz offen agierenden großen weltweiten Unternehmen nicht so leicht, sagen wir mal, ihre Betriebseinnahmen dort verbuchen können, wo sie denn gerne möchten, um letztlich Steuern zu vermeiden. Wir haben nach wie vor auch in der EU ein gewisses Steuerdumping. Das heißt, Standorte werden attraktiv gemacht, mit niedrigen Steuern, und die großen Unternehmen werden dann verlockt, sich dort anzusiedeln. Und dann kann es eben passieren, dass große Konzerne, Amazon und andere, hier ihr Geld machen, aber ihre Gewinne auch machen, aber nicht unbedingt hier versteuern, sondern eben woanders. Und da muss sicherlich mit internationaler Kooperation auch noch dafür gesorgt werden, dass hier mehr internationale Steuergerechtigkeit herrscht und Schlupflöcher dicht gemacht werden.
Auf jeden Fall. Also kann man auf jeden Fall so festhalten, definitiv. Und ich würde dann jetzt nochmal auf einen weiteren Punkt eingehen, weil das beschreiben Sie auch in Ihrem Buch. Da habe ich auch reingelesen und auch Interesse gelesen. Und da schreiben Sie unter anderem auch, dass sozusagen auch in Deutschland ist ja relativ oder von der Bundesregierung, weil wenn Sie mal auf den Blick auf die Geopolitik werfen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine von 2022 an, der immer noch nach wie vor läuft und die Ukraine nach wie vor durch Russland permanent angegriffen wird und unter Druck gesetzt wird und Städte bombardiert werden, hat ja dazu geführt, dass auch es eine Inflationsentwicklung gegeben hat an den Märkten, dass die Gaspreise hochgegangen sind und dass da die Bundesregierung in Deutschland sehr schnell versucht hat, mit sehr viel Geld auch Unternehmen zu retten, die dann auch sehr schnell, sage ich mal, da in Bedrängnis geraten sind. Das war aber nicht nur bei der Ukraine so, es war auch in der Corona-Pandemie zum Beispiel so, insbesondere Reisekonzerne, TUI zum Beispiel oder die Lufthansa. Aber sie beschreiben auch, dass es zum Beispiel dann sehr viel und sehr lange dauert, bis es auch mal zur Einigung gibt, kommt, was sozusagen die Förderung von Sozialausgaben, die Steigerung von Sozialausgaben, Familiengeld, Kindergeld oder eine Entlastung bei den Gaspreisen für die normalen Bürger geht, dass da lange drum gerungen wird, um geringere Ausgaben. Aber bei den Milliardenausgaben für Lufthansa oder TUI geht es ganz schnell. Also wie kann das sein, dass so, dass das dann doch so unterschiedlich gehandhabt wird anscheinend?
Das ist der Kern sozusagen dieses Buches, des neuen, was Sie ansprechen. Deswegen heißt es ja nicht nur Krise, sondern auch im Untertitel das Versagen einer Republik. Es ist auch genau die Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben, die das Buch durchzieht. Wir haben das Phänomen da, dass Deutschland seit Beginn der Pandemie, also im Februar 2020 bis im letzten Jahr hin, Hunderte von Milliarden ausgegeben hat für Konjunkturprogramme, für Entlastungsprogramme, mit dem Ziel, ja, anhand des ungeheuren Preisdrucks, der da auf die Menschen zukam, angeblich allen dazu zu verhelfen, über den Monat zu kommen, nicht in Armut abzurutschen, etc. Und gleichwohl, wenn man sich das Ergebnis aber anschaut, ist Deutschland nach diesen Krisenjahren und nach diesen Hunderten von Milliarden, die da ausgegeben wurden, gespaltener denn je zuvor. Wir hatten vor den Krisen etwas über 13 Millionen Menschen, die unter die Armutsgrenze fielen. Wir haben heute über 14 Millionen Menschen, die darunter fallen. Und wie kann das eigentlich sein? Und die Frage ist, wenn man sich die Entlastungspakete genau anschaut, wer wurde eigentlich entlastet? Und wir stellen fest, es waren diejenigen, die ohnehin ja am meisten hatten. Es waren die, die ohnehin am wohlhabendsten waren, die über all die Jahre die größten Entlastungen zugesprochen bekamen, während diejenigen, die tatsächlich von den Preissteigerungen so betroffen waren, dass für sie schon Alltagskatastrophen daraus erwuchsen, während diejenigen, die jetzt regelmäßig schon zur Tafel geht. 2 Millionen Menschen sind das regelmäßig, um für Lebensmittelspenden anzustehen, während diese wirklich so gut wie gar nichts bekamen. Mal 100 € Unterstützung, mal 200 € Unterstützung, das war schon. Wie kann das sein? Das ist der Punkt. Und ich komme zum Ergebnis, wenn ich mir diese ganze Krisenpolitik der 3 Jahre anschaue, dass insbesondere daran liegt, dass beide Koalitionen, das war bei der Pandemie die Große Koalition und dann war es die Ampel, nicht in der Lage waren, ihre politische Klientelpolitik hintanzustellen, sondern eigentlich so taten, als hätten wir überhaupt keine Krise. Also am sinnvollsten wurde mir das, als die Benzinpreise und Gaspreise so hoch schossen im Jahr 22, und viele Menschen wirklich in große Schwierigkeiten gerieten. Was tat man als allererstes? Man beschloss einen Tankrabatt. Kurioserweise führt er dazu, dass diejenigen mit dem höchsten Hubraum, also insbesondere SUV-Fahrer und andere, und die wirklich dicken Karren fahren, dass sie die höchste Entlastung bekamen, während ärmere Menschen, die sich überhaupt kein Auto leisten können, da völlig daneben standen. Dann bekam man, die Grünen bekamen zum Ausgleich, weil Tankrabatt war ja Lindner, der da mit den Nordrhein-Westfalen beim Wahlkampf damals punkten wollte. Die Grünen bekamen zum Ausgleich ihr 9-Euro-Ticket. Nun kann man alles Mögliche zum 9-Euro-Ticket zahlen. Ich fand es auch schön und gut. Ich finde es heute noch richtig, einen guten, preiswerten Personenverkehr zu haben. Aber das hat natürlich mit Entlastungsprogrammen bei den Preissteigerungen wirklich nur am Rande was zu tun. Und im Wesentlichen wurde nämlich dafür gesorgt, durch Steuerentlastung in der Einkommenssteuer, dass diejenigen, die am meisten Steuern zahlten, und das sind die mit dem besten Einkommen, auch die größte Entlastung erfuhren. Bei der Einkommenssteuer wurde gleich mehrfach Entlastung gefahren, indem man ja hier die Steuerlast letztlich milderte für die einzelnen Gruppen. Und bei unserem Steuerrecht ist es so, derjenige, der dann auch am meisten Steuern zahlt, hat dann naturgemäß die größte Entlastung. Das sehe ich für völlig falsch. Viele führende Wirtschaftsinstitute das auch für völlig falsch, und weiß sogar mal ausnahmsweise mal einer Meinung, dass IW Köln bis hin zum DIW hier in Berlin waren einer Meinung zu sagen, also mit der Gießkanne jetzt hier rumoperieren, wird nicht helfen. Und so ist er noch rausgegangen. Die Gesellschaft, ich sagte es am Anfang, war am Ende gespaltener als je zuvor, und diejenigen, die ohnehin genug hatten, bekamen die meiste Entlastung und konnten noch ein bisschen mehr sparen, als sie es ohnehin taten.
Und das ist auf jeden Fall was, wo man sich fragt, ob das dann auch fehlgeleitet ist von der Politik, ob da auch nachgedacht wurde, weil ich mir nicht vorstellen kann unbedingt, ob das Ziel von Politik ist, so dass auch eigentlich niemand wollen kann, dass sich dann manche Sachen doch so entwickeln, wie sie es tun. Zum Beispiel BMW hat ja Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und dann dennoch sehr hohe Dividenden ausgezahlt an Aktionäre und gleichzeitig aber auch ganz große Hilfen bekommen, also einerseits Kurzarbeitergeld vom Staat, das sozusagen dann Lohnausgleich sein soll für die Mitarbeiter und aber dennoch auch noch so Förderung und man sich da schon die Frage stellen muss, auch Unternehmen haben ja auch eine Verantwortung für die Mitarbeiter und auch wenn man weiß, als ein Unternehmen wie BMW, was eigentlich sehr gut verdient hat, auch über die Jahre hinweg, auch in der Krisenzeit Leute vielleicht zu halten und den Lohn selbst auszugleichen, selbst wenn keine Beschäftigung gerade da ist, weil man davon ausgeht, dass sie danach irgendwann wieder kommt und man dann dennoch wieder auch dafür hat, ein Unternehmen auch Reserven, um auch die Mitarbeiter in solchen Zeiten noch zu halten und nicht sofort im Anzeichen einer kleinsten Krise die Hälfte der Belegschaft rauszuwerfen, sage ich mal. Also das ist ja auch unverantwortungsvolles Handeln am Ende. Also gibt's das, ist das in Deutschland vielleicht auch ein bisschen in den Konzerngrößen ein bisschen zu sehr ausgeprägt, so eine, dass man im Mittelstand vielleicht gar nicht so sieht oder hat.
Also es ist so, dass man, Sie sprechen ja hier jetzt eine gewisse Wirtschaftsethik an. Wo liegt eigentlich die Verantwortung von Unternehmen für das Gemeinwesen? Und wir haben bei Aktiengesellschaft leider eine komplett andere Struktur. Der Vorstand eines Aktienunternehmens ist in seinem Handeln in erster Linie seinen Aktionären verantwortlich. Und seine Aufgabe ist es, für höchstmögliche Profite zu sorgen, um den Wert der Aktie zu steigern und um letztlich auch die Aktionäre dann bedienen zu können mit Dividenden. Das ist es. Punkt. Aktien, so wie die Struktur von Aktiengesellschaften ist, haben die nun mal mit unserem Gemeinwohl, unserem Gemeinwesen, geschweige denn für Wohlstand für alle, erstmal nichts im Sinn. Also wenn man sich anschaut, wie sind eigentlich die Zielvereinbarungen, die da mit Konzernchefs geschlossen werden, dann wird sich in keiner einzigen Zielvereinbarung wahrscheinlich befinden, du hast dafür zu sorgen, dass es deinen Mitarbeitern höchstmöglich gut geht, du hast dafür zu sorgen, dass nach Möglichkeit keine Menschen freigesetzt werden, du hast dafür zu sorgen, dass es diesem Gemeinwohl und Gemeinwesen bei uns letztlich zuträglich ist, was das Unternehmen tut. Nein, das steht da nicht. Da stehen Umsatzzahlen drin, die erreicht werden müssen. Da stehen betriebswirtschaftliche Kennziffern drin, die erreicht werden müssen. Und die alle sind letztlich abgestellt auf eine durchaus häufig auch nachhaltige Entwicklung, aber eine sehr profitable Entwicklung. Und so ist die Struktur und deswegen ist dafür Wirtschaftsethik nur wenig, leider wenig Platz. Und deswegen werden wir das auch nicht ohne entsprechende staatliche Eingriffe in den Markt regeln können.
Man hätte ja jetzt gedacht, dass eine Bundesregierung, die angeführt ist von der SPD und es ist ja eine Ampelkoalition mit den Grünen zusammen und der FDP, dass die für sich aber auch in Anspruch nehmen würde, für mehr sozialen Ausgleich eigentlich zu sorgen und für mehr soziale Teilhabe und auch für eine zielgerichtetere, in dem Sinne auch Subventionspolitik, wo man guckt, dass eben dann doch die Leute nicht alleine gelassen werden, die es dann wirklich benötigen am Ende, wo es dann wirklich darauf ankommt, Gasrechnungen zu bezahlen, oder ne, die einfachsten Dinge eigentlich im Alltag zu regeln. Und aber dennoch, ja, der Staat dann doch irgendwo gezwungen ist, in größten Dimensionen Firmen eigentlich zu subventionieren, wo man dann vielleicht auch merkt, das hat vielleicht doch gar nicht so viel Sinn gemacht. Oder am Ende ist es eben dann doch ziemlich vertan, ziemlich viel Geld einfach so weg. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt ja auch Beispiele, wo es nicht um Krisen geht, zum Beispiel, aber was jetzt den Signa-Konzern zum Beispiel angeht aus Österreich, René Benko, der in Deutschland weit Immobilien aufgekauft hat, wo es Millionen und hunderte Millionen vom Bundeswirtschaftsministerium auch an Förderung gab für dieses Unternehmen, und das jetzt pleite ist und was jetzt quasi, dass das ganze Geld ist einfach weg und dass dann auch Politiker müssen ja auch in Verantwortung genommen werden, auch für Gelder, die sie verteilen an irgendwelche Projekte. Und wenn zum Beispiel Studenten keinen höheren BAföG-Satz bekommen, aber es kriegt ein österreichischer Milliardär hunderte Millionen vom Bundeswirtschaftsministerium für ein Projekt, wo man nicht genau weiß, ob es am Ende funktioniert oder nicht, fragt man sich halt schon so ein bisschen, ob das am Ende eine zielgerichtete Politik ist.
Oh, das war jetzt eine Menge Stoff. Also, fangen wir vorne an. Wir hatten in der Tat eine Ampel an der Regierung. Ende 21 hat sie übernommen, von der man dachte, jetzt könnte es eigentlich etwas sozialer zugehen bei den ganzen Ausgleichsmaßnahmen als in der Pandemie. Denn der Pandemie, in der Großen Koalition war es ja so, dass die SPD immer jammerte, ja, wir wollten ja gerne mehr tun für die Ärmsten und hier und da helfen, aber die CDU wollte das nicht und die ist nun mal der größere Partner und da hatten wir nichts zu tun. Als nun die Neuwahlen waren, hatten sie nun eine Konstellation, wo zwei Parteien, nämlich SPD und Grüne, sehr hohe Schnittmengen hatten in ihren Wahlprogrammen, was zum Beispiel eine gerechtere Besteuerung anbelangt. Sie hatten beide die Vermögensteuer drin in ihren Wahlprogrammen. Sie hatten beide auch eine Erhöhung von Einkommensteuern drin, und um dadurch die Mitte zu entlasten und Untereinkommen zu entlasten. Sie hatten beide drin das Projekt Kindergrundsicherung, wollten mit dem Bürgergeld ja, Armut bekämpfen und hier auch zur Neubemessung der Sätze in diesem Bürgergeld gelangen, etc. Also war eine Menge. Und die hatten ja nun mal in der Ampel jetzt eine erdrückende Mehrheit. Die FDP war ja nun mal der kleinste Partner und dann hatten es ja doch wahrscheinlich alle überrascht, dass sich in den Koalitionsvereinbarungen die FDP auf ganzer Linie durchsetzen konnte. Bevor auch nur irgendwas die Koalitionäre beschlossen, hatten sie erstmal festgehalten und die FDP hat sich das unterschreiben lassen, dass keinerlei Steuererhöhungen stattfinden dürfen, keine Erhöhung der Sozialabgaben, dass die Schuldenbremse auf jeden Fall zu 100% eingehalten wird, etc. Und damit war klar, damit war eine anspruchsvolle Sozialpolitik überhaupt nicht mehr finanziell machbar. Nicht, wenn man zugleich ja auch klimapolitische Herausforderungen zu stemmen hatte, wenn man zugleich die Menge Infrastrukturdefizite letztlich vor sich hatte, die irgendwie ausgeglichen werden mussten, von kaputten Straßen und Brücken bis zu maroden Turnhallen und Kindergärten. Das war eigentlich klar, es konnte nicht funktionieren. Und deswegen ist auch diese große Enttäuschung und deswegen auch der Punkt, dass Ja, letztlich die Lobbyisten, die vorher schon stark am Drücker waren, auch weiter sich dort durchsetzen konnten. Besten Beispiel hat immer die Automobilindustrie und andere. Der zweite Punkt ist, wie kommt das eigentlich, dass hier Firmen dann Subventionen abholen können? Ja, wenn die möglicherweise auch dennoch pleite etc. Mein Eindruck ist, wenn man sich all diese Beispiele aus der Vergangenheit anschaut, dass hier offensichtlich die Ministerialbeamten sich immer wieder sehr leicht blöffen lassen. Das sind auch nur Menschen. Das sind Abteilungen im Wirtschaftsministerium oder anderen Ministerien. Ja, die werden dann ausgesetzt, diesen Lobbyisten, die sehr souverän auftreten, mit ihrem Zahlenwerk, die erklären, wie schön und gesund und zukunftsträchtig ihre Vorhaben sind. Und ich habe häufig den Eindruck, dass hier möglicherweise nicht in Anführungsstrichen mit Waffengleichheit gekämpft wird. Das heißt, möglicherweise sind hier der Beamtenapparat den ja, Managern und den Anwälten, die auf sie zukommen, lobbyistisch auch in gewisser Weise unterlegen, fallen auf den Bluff rein. Und dann hat letztlich, und das ist ja das, worauf sie anspielen, und das ist das Toll, hat letztlich der Steuerzahler das Ganze mit wieder auszugleichen. Und das ist ein Punkt, den haben wir ewig. Ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun. Erstens mit Chancengleichheit, es hat aber auch was mit der Art des Lobbyismus zu tun, dass wir, glaube ich, wir strukturell darüber nachdenken müssen, ob das im Sinne unserer Demokratie ist, wenn große finanzstarke Unternehmen und Branchen so massiv Einfluss nehmen können auf Politik und dort so ein- und ausgehen können mit viel Geld, wie sie es da tun, oder ob man hier nicht auch wirklich mehr, sagen wir mal, Regelungen schaffen müssen, als es jetzt die wenigen Transparenzregelungen hergeben, die wir haben.
Ich stimme da total überein, aber man muss ja auch noch kurz dazu sagen, ich will da jetzt gar nicht eine Partei speziell ansprechen. Sie sagten jetzt die FDP. Ich glaube zum Beispiel aber auch das Bundeswirtschaftsministerium wird ja von den Grünen geführt, das Robert Habecks Ministerium. Und soweit ich verstanden habe, zum Beispiel noch ein anderes Beispiel jetzt mit dem schwedischen Batteriehersteller Northvolt. Die wollen ja eine Batterieproduktion in Schleswig-Holstein bauen. Das wird auch massiv subventioniert von der Bundesregierung. Und da war ja Christian Lindner von der FDP wohl zurückhaltend, hat gesagt, müssen wir denen so viel Geld daherwerfen? Und da haben Habeck und Scholz wohl sehr stark für votiert oder sehr stark unterstützt, dass man das machen soll. Und das ist nur so ein Beispiel. Oder Intel, die in Magdeburg eine Chipfabrik bauen, wird auch mit Milliarden subventioniert. Und man muss sich auch ein bisschen die Frage stellen, also Northvolt als Beispiel, nur ist ein Unternehmen, die sind ausschließlich Risikokapital finanziert, die haben fast noch keine Batterien verkauft, die haben keinen operativen Gewinn, die haben nur eine Produktion in Schweden und da schaffen sie sich noch nicht mal richtig, etwas größeren Stückzahl Batterien zu produzieren. Das schaffen sie aktuell einfach nicht. BMW ist da jetzt schon als Auftragnehmer abgesprungen von dem Northvolt-Werk in Deutschland, weil sie sagen, das ist uns zu unsicher, weil wir wissen nicht genau, ob ihr liefern könnt. Und da gibt es ja andere Hersteller aus China, es ist halt einfach so, die einfach mehr machen aktuell. Und da muss man sich schon die Frage stellen, als Bundesregierung auch, will man einem Unternehmen, auch wenn es europäisch ist, so viel Geld geben, wenn wir gar nicht, wenn ihr noch nicht mal in Schweden bewiesen habt, dass ihr wirklich gute Stückzahlen produzieren könnt. Das ist nur so ein Beispiel. Und ich frage mich, ob dann so einzelne Politiker und oder auch nur einzelne Ministerialbeamte, die sie beraten, dass die zu viel Macht haben, über solche Summen an Geld zu entscheiden für einzelne Projekte, dass sowas nicht vom Parlament mehr kontrolliert werden sollte, um sowas abzusegnen. Weil wenn solche Einzelentscheidungen von Menschen getroffen werden im Ministerium, das sind häufig falsche Entscheidungen, glaube ich. Das sind keine richtigen Entscheidungen, die getroffen werden. Also das da Geld wird da einfach verbrannt. Und dann, auf einer Seite will ich nur kurz den Punkt machen, dann wird jetzt gesagt, Migranten und Flüchtlinge bekommen eine Bezahlkarte in Deutschland, damit sie in ihren Ausgaben irgendwie reglementiert werden. Aber was sozusagen Großprojekte angeht, da sind dann hunderte Milliarden kein Thema. Also das ist ja keine, gar keine, steht ja keine Relation mehr zueinander, oder?
Da haben Sie recht, das krasseste Beispiel hatten wir ja in der Corona-Zeit. Da wurden Bürgschaften übernommen von über 700 Milliarden. Und was da alles ablief, und das ging über Nacht. Da hat ein Parlament auch nicht mehr viel ja, letztlich bewegen können. Das wurde einfach so durchgezogen. Und Ein Jahr lang hat es aber gedauert, bis Bezieher von Grundsicherung meine Unterstützung bekam in der Pandemie. Ein Jahr lang. Und was dann nach dieser heißen Diskussion nach einem Jahr rauskam, war ein Gutschein für 10 FFP2-Masken. Also unverhältnismäßiger ging es ja gar nicht mehr. Da haben Sie völlig recht. Die Frage ist, wer soll halt die Entscheidungen treffen? Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn das Parlament es macht. Denn wenn man sich den Parlamentsbetrieb anschaut, also die wenigsten Abgeordneten sind ja in der Lage, tatsächlich im Detail dies alles zu überblicken, wenn es da um Chipfabriken hier geht oder Subventionen dort geht. Aber richtig ist, bei so gewaltigen Summen kann es eigentlich auch nicht sein, dass ein Ministerium oder das Kabinett letztlich dann auf Vorlage eines Ministeriums mal eben einen Fingerstrich runtersetzt. Sie haben völlig recht, man müsste sich einmal vielleicht nachdenken ab bestimmten Summen, dass man hier auch über weitere Sicherungsmechanismen ins Nachdenken kommt. Denn dazu haben wir, und haben Sie völlig recht, schon zu viel Pleiten erlebt. Und die Frage, Sie haben ja zu Recht gesagt, das kann man nicht alles Herrn Lindner zuschieben, haben Sie völlig recht. Natürlich, bei diesen Fragen ist das Wirtschaftsministerium ganz vorneweg, das ist grün, da haben Sie recht. Und natürlich darf man auch die Rolle des Bundeskanzlers nicht unterschätzen. Bei all dem, was wir jetzt hier kritisch beleuchtet haben, sei es Subventionspolitik, sei es aber auch die Frage einer fehlgeleiteten Steuerpolitik, natürlich spielt offensichtlich und ganz offensichtlich ein Kanzler, der gerne mal untertaucht, ansonsten dahin aber eine große Rolle. Also es fällt schon auf, dass offensichtlich zwischen ihm und Herrn Lindner nur wenig Dissens herrscht.
Auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich will jetzt auch gar nicht nur die Bundesregierung als solche da kritisieren, aber ich sage nur, oder das ist auch nur ein kurzer Punkt, den ich machen will, ist, dass ab einer gewissen Höhe von Geldern, die einfach fließen, das sind ja auch Steuergelder von den Menschen, von den Bürgern, von deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in erster Linie. Und dass deren Geld auch ist irgendwo. Es ist nicht das Geld von Herrn Lindner oder von Herrn Habeck oder von Herrn Scholz. Und wenn die persönlich, sage ich mal, 1 Million auf der hohen Kante haben und das in Northvolt-Aktien investieren wollen bei Tesla, können sie es ja machen. Aber wenn es da um 10 Milliarden geht oder 50 Milliarden oder so, also da geht es ja auch um ein Stück weit Rechtfertigung auch vor den Bürgern, dass man deren Geld in diesem Ausmaß nutzt für Einzelprojekte, wo man nicht weiß, was da am Ende bei rauskommt. Und man sich wirklich die Frage stellen muss, ist das noch gerechtfertigt oder ist das auch, gibt es so, muss es auch irgendwo Grenzen geben, wo man sagt, also so viel darf eine Regierung noch handeln und frei verfügen über solche Summen. Oder ab einem gewissen Punkt braucht man da eine Art parlamentarischen Rat oder man braucht ein extra Gremium, das es absegnet, weil ansonsten das einfach fehlgeleitet ist. Und wenn da, wie Sie sagten, auch über Nacht Entscheidungen getroffen werden, da kann ja kein Mensch wissen, was dann dabei rauskommt am Ende. Das ist ja vollkommen, also auch ein bisschen losgelöst von der Realität am Ende. Und dann fehlt es aber am Ende an sozialen Ausgaben. Dann fehlt es am Ende irgendwo am sozialen Ausgleich irgendwo. Dann fehlt es auch da am Kindergeld oder am BAföG oder
Ich
auch an
finde,
Investitionen in bestehende Unternehmen, bestehende Arbeitsplätze, die es in Deutschland gibt. Also das muss
also
man irgendwo auch aufbauen.
an dem Punkt, dass man hier weitere Sicherungsmechanismen braucht, insbesondere dann, wenn sehr große Summen auf wenige Subventionen, Objekte sozusagen konzentriert werden. Da bin ich völlig bei Ihnen. Ich würde allerdings nicht mir erhoffen, dass wenn man dieses täte, man da mit irgendeinem Finanzproblem in die Sozialausgaben gelöst bekäme. Also da müssen wir schon uns anders, glaube ich, auch aufstellen. Wir können durch die Sicherungsmechanismen, die vorschweben, kann man sicherlich hingehen und die ganze Subventionspolitik effizienter machen, krisensicherer machen, etc. Aber um die Dinge anzusprechen, oder die Dinge zu lösen, die Sie angesprochen haben, also die Schere im Sozialbereich, die Frage von Unterfinanzierung, etwa beim Kinderlastenausgleich bis hin zur Pflege, dazu bedarf es einer echten offensiven Einnahmenpolitik. Da kommen wir nicht drum herum. Wir kommen nicht drum herum, hier Steuern zu erhöhen, Geld einzunehmen, um auch in einen sicheren der Finanzstatus bei diesen Projekten zu gelangen. Also und da ist man wieder bei der Gretchenfrage, da ist man wieder bei der Frage der Umverteilung, da ist man wieder bei der Steuerpolitik und dann ist man im Grunde genommen wieder bei dem Geburtsfehler dieser Koalition, nämlich auf Steuererhöhungen vollends verzichten zu wollen.
Sind Sie der Meinung, weil wir haben ja nächstes Jahr Bundestagswahlen, wenn es dann eine neue Bundesregierung gibt, unter anderem möglicherweise unter CDU-Führung, dass es da besser werden könnte im Hinblick auf Sozialausgaben, im Hinblick auf auch nicht nur, was jetzt sage ich mal, vielleicht jetzt Bürgergelde Ausgaben angeht, sondern eben auch Rentenausgaben und so weiter, dass das ja auch alles Themen sind, die sehr wichtig sind für die Zukunft.
Ich sag mal so, wenn man sich im Moment die Aussagen anhört, Seiten oder aus der Union zu Themen wie Renten, zu Themen Bürgergeld, dann müssen wir doch feststellen, erstens, es wird im Moment ein erhebliches Armenbashing aus der Union betrieben. Es wird mit Vorurteilen ganz massiv gespielt, arme Menschen seien faul und der Euro, den man denen gibt, macht sie im Prinzip noch fauler. Das ist ja die Mär, die da gerade gestreut wird. Wir müssen feststellen, dass hier die, ja, die steuerzahlende Mitte, wie es immer so schön heißt, ausgespielt wird, ganz bewusst ausgespielt wird gegen die Menschen, die Hilfen brauchen. Und in rentenpolitischen Fragen haben wir gerade aus der Union heraus ja immer wieder den Punkt zu sagen, Erhöhung des Renteneintrittsalters, mehr Arbeit etc. Also auch wirklich ist keine Lösung für das Problem, dass wir im Moment eine Altersarmut haben, die so hoch ist wie zuvor in den, ja, seit Bestehen der Bundesrepublik und dass diese Altersarmut weiter wachsen wird. Von daher glaube ich, durch einen Politikwechsel jetzt würden wir diese Probleme auf keinen Fall programmatisch irgendwie gelöst sehen. Das Einzige, was möglicherweise eine CDU-geführte Bundesregierung etwas geschmeidiger angehen würde, wäre das Problem der Schuldenbremse, dass da wirklich die Mehltau auf einem liegt. Denn ich bin der festen Überzeugung, wenn Herr Merz nicht mehr den harten Oppositionsführer spielen müsste, den er jetzt spielt, würde er auch hier vernünftiger agieren und würde auch zugeben, dass eine Reform dieser Schuldenbremse dringend nötig ist, weil wir einfach Einnahmen brauchen, weil wir hohe Investitionsbedarfe haben.
Also daraus höre ich, dass Sie aber dann auch sagen würden, dass also Sie würden die Schuldenbremse komplett abschaffen wollen, oder würden Sie sagen, das ist nur was, was man temporär aussetzen soll, weil die Schuldenbremse ist ja auch im Grundgesetz festgeschrieben?
Ja, ich würde die, das ist aber der Punkt. Ich würde die Schuldenbremse komplett abschaffen, weil ich es für Unfug halte, sich im Grundgesetz eine solche Fessel einzuhandeln. Also man kann doch nicht die Frage, ob ein Staat Geld aufnimmt oder nicht aufnimmt, gleichrangig in einem Grundgesetz regeln, der Sozialstaatsgebot oder die Menschenwürde. Also ich glaube, da sind einige sehr übers Ziel hinausgeschossen. Ich würde das den Parlamenten überlassen, wie sie mit ihren Schulden umgehen, was sie für wirtschaftlich vernünftig halten. Und darüber hinaus haben wir auf der EU ja Regelungen zum Defizit, das gemacht werden darf. Und diese Regelungen reichen völlig aus. Wir brauchen keine zusätzliche deutsche Schulden.
Okay, also ganz sozusagen, und, aber weil letztlich ist ja auch noch, also innerhalb der EU gibt es ja auch noch gewisse Konvergenzrichtlinien, es gibt Maastricht-Kriterien, Staatsverschuldung darf nicht,
Das reicht völlig
da.
aus.
Das heißt, Sie würden auch das auf EU-Ebene, würden Sie das auch reformieren wollen, oder weil da wird ja auch gesagt, dass quasi, also ich weiß nicht, wie viel es sind, ob es 55% des BIPs sind oder so, die Staatsverschuldung nicht überschreiten darf. Dass da ja, also ganz viele EU-Staaten sind da ja, sage ich mal, drüber, und Deutschland ist, glaube ich, auch leicht drüber, dass man da aber zumindest eine Art Sicherungsmechanismus hat, dass man das halt kontrolliert auch irgendwo, dass da nicht jeder Staat macht, was man will, weil sonst sieht man ja, was passiert ist mit Griechenland zum Beispiel oder Portugal, die extrem hohe
Ja,
Staatsverschuldung haben.
das kann man wirklich nicht vergleichen. Ich glaube, wir haben Kriterien auf EU-Ebene und ich finde es gerade so geschmeidig, dass auf EU-Ebene sehr pragmatisch damit umgegangen wird. Und wenn man auf EU-Ebene mal feststellt, wir haben eine Corona-Pandemie und wir haben einen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, dass man dann halt jetzt nicht sagt, oh Gott, wie sieht's ja mit den Defiziten in den nationalen Haushalten aus, sondern dass man dann auch mal sagt, dass die ruhen lässt. Und sagt, jetzt müssen wir erstmal über diese Krisen wegkommen. Und das finde ich an der, diese pragmatische Haltung in der EU, finde ich eigentlich sehr vernünftig. Und nur, und wenn man so pragmatisch damit umgeht, glaube ich, kann man mit diesen Kriterien auf EU-Ebene überhaupt leben. Das ist die Voraussetzung. Und Griechenland halte ich für ein sehr schlechtes Beispiel, weil Griechenland, da war das Problem, dass die schlecht ihre Statistik, so, ich sag mal, dass die nicht gefälscht sagen, aber doch die Zahlen zumindest so geschönt hatten, dass sie letztlich immer diese Konvergenzkriterien einhielten, bis man dann genau hinschaut und feststellt, oh Gott, das stimmt alles vorne und hinten nicht. Das war ja der, das hatte aber mit den Kriterien und mit Defiziten in Griechenland an sich erstmal nur bedingt zu tun. Es war ein astreiner Akt der Täuschung, der da gelaufen.
Also wo gefälschte Zahlen sozusagen oder wo die
Zumindest so
Regierung
Zahlen
falsche
der
Angaben gemacht
Realität
hat über das,
waren, ja.
über
Über das, was
Staatsverschuldung.
sich in Griechenland wirtschaftlich abspielt, ja.
Okay. Ja, gut, es ist natürlich ein komplexes Thema, aber ich danke Ihnen auf jeden Fall trotzdem sehr, Herr Schneider, für dieses Interview. Ich fand es sehr spannend, sehr interessant. Wenn Sie möchten, können Sie aber zum Abschluss noch was sagen, worauf Sie aufmerksam machen möchten oder was Ihnen wichtig ist, wenn Sie noch eine Botschaft mitgeben wollen den Zuhörerinnen und Zuhörern, dann können Sie es jetzt gerne noch tun.
Ich würde gerne nochmal den Punkt stark machen, der mein Buch von vorne bis hinten durchzieht. Dass wir, glaube ich, nur eine Chance haben, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und darum muss es gehen, wenn wir in der Krise sind. Eine Gesellschaft an den Enden zusammenzuhalten. An den Enden heißt von unten zusammenzuhalten. Dass wir das nur schaffen, wenn wir wirklich von dieser Bundesregierung wesentlich mehr solidarische Politik einfordern, als es derzeit der Fall ist. Und wenn wir alle möglicherweise auch beginnen, wesentlich solidarischer uns zu verhalten in dieser Gesellschaft, die wirklich vom Zerreißen steht, als es im Moment der Fall ist.
Super, dann vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.